Ich möchte wirklich sehr gerne keinen Populismus betreiben. Das ist ja das, wogegen ich mich richte. Ja. Weil er einfach ein wundervolles Mittel ist, um jede Debatte destruktiv zu machen und um die Debatte immer auf so Nebenschauplätze zu verlagern, auf denen sie nicht konstruktiv geführt werden kann, sodass am Ende niemand ernsthaft über eine Lösung nachdenken muss.
Unterwegs mit Sara Bosetti. Und das hört sich sehr italienisch an und irgendwie ist es das auch, zumindest mal gewesen, denn Sara hat immerhin zweimal für längere Zeit in meinem absoluten Lieblingsland gelebt. Deswegen hatten wir natürlich auch gleich eine richtig gute Connection und haben ein wunderbares Gespräch angefangen, das dann, das muss ich heute mal sagen, immer etwas politischer wurde. Politik ist jetzt nicht ganz so mein Steckenpferd, das heißt, ich habe sehr viel gelernt und ich glaube, der eine oder die andere wird heute auch sehr viel lernen über Ansichten, über Klima und über Humor. Naja, manchmal ist der Humor dann Kabarett und wenn es nicht Kabarett ist, dann ist es Comedy. Also es war viel dabei, hört selber rein, eine neue Folge unterwegs mit Sara Bosetti. So, da können wir eigentlich loslegen. Ja. Es ist ja hier, wie immer, mein lieber Gast, deren Namen ich noch nicht gleich verrate. Wir sind so authentisch, wir sind in der Bahn unterwegs mit jeder Menge Hintergrundgeräuschen und eventuell auch dem einen oder anderen kleinen Kind, was schreit. Ich bin heute hier unterwegs mit der wunderbaren Sara Bosetti. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Hallo. Ich habe mich als allererstes gefragt, ob du italienische Wurzeln hast. Ich hätte das googeln können, ganz klar, aber ich wollte es mir von dir sagen lassen.
Ich habe mich das auch schon gefragt.
Und?
Viel mehr kann ich dazu können. Doch, ja, ich habe italienische Wurzeln, da liegen aber ein paar Generationen zwischen. Und ich bin nicht so gut in Sachen Stammbaum, dass ich dir jetzt runterbeten könnte, wie viele Generationen und wann welcher Teil meiner Familie woher gekommen ist. Ich habe den Hang, das zu vergessen, aber da gibt es italienische Wurzeln, ja.
Hast du irgendeine Verbindung zu Italien? Und wenn es nur die Urlaubsebene ist, das ist so ein schönes Land, so eine tolle Sprache, so gutes Essen.
Es ist ganz toll, ja. Also ich habe da zweimal ein paar Monate gewohnt. Das habe ich gemacht. Ich habe mal 4 Monate auf Sardinien gewohnt und ich habe mal 3 Monate in Venedig gewohnt.
Auch schön.
Genau, das habe ich gemacht, aber das war jetzt sozusagen nicht familiär vorgegeben, sondern das ist so von selber passiert.
Ich bin im letzten Sommer das erste Mal auf Sardinien gewesen und ich weiß nicht, das wievielte Mal in Venedig, wie lustig. Mhm. Und beides tolle Städte oder beides tolle Orte. Ich hätte mich jetzt gerade gefragt, wie ist das in Venedig zu leben? Weil Venedig ist ja nun schon tatsächlich speziell. Also es ist sehr, sehr klein, sehr, sehr viel Wasser, sehr, sehr viele Touristen. Und ich glaube, man geht ja nach Venedig, weil man ein Ziel hat. Man möchte da einen Tag verbringen, um X und Y zu machen. Aber dort zu leben, muss doch spannend sein.
Es ist, es ist interessant, weil Venedig einfach auch spätestens um Mitternacht tot ist.
Ja.
Weil das natürlich eine wahnsinnig touristische Stadt ist, aber wie du schon sagst, es sind so Tagesausflügler, die dahin kommen. Die sind abends wieder weg. Das heißt, es gibt in Venedig auch kaum richtiges Nachtleben. Ich habe da in der Bar gearbeitet und wenn wir dann zugemacht haben, dann gab es eigentlich nur noch eine Möglichkeit danach, Party zu machen.
Das war deine Bar?
Nachdem wir geschlossen haben, wenn wir quasi noch irgendwo hingehen wollten, dann musste man irgendwie zu irgendeinem unscheinbaren Hauseingang, da war so eine ganz kleine Tür, da ging man so einen ganzen langen Gang entlang, dann mussten wir irgendwie 3. Tür links und dann plötzlich öffnete sich ein großer Raum und da waren alle Leute, die vorher in Bars gearbeitet haben und 1-2 Leute, die sich dahin verirrt haben auf irgendeine Art und Weise und haben da noch zusammen gefeiert. Das war der einzige Ort in ganz Venedig meines Wissens, in dem man irgendwie nachts tatsächlich noch feiern konnte.
Hört sich fast schon cineastisch an.
Also es sind, da leben natürlich auch einfach Menschen, ne? Aber ich glaube nicht so viele junge Menschen und es ist eine touristische Stadt auf eine seltsame Art und Weise.
Ja. Darf ich fragen, zu welcher Jahreszeit du da gelebt hast?
Ich war da von, so über den Sommer.
Ah, über den Sommer, okay.
Ich war da von, glaube Anfang Juni bis Ende September, irgendwie sowas.
Dann ist es natürlich fast unerträglich heiß da, ne? Ich habe nämlich als ich das letzte Mal da war, habe ich die andere Seite Venedigs mir mal angeguckt. Also ich bin über den Lido gefahren und dann wird's ja fast ghettoartig. Also da gibt's ja wirklich Ecken in Venedig, von denen man nicht glauben würde, dass es die in einer Stadt wie Venedig gibt. Dann diese einzelnen Inseln, wo auch, glaube ich, irgendwelche Quarantäne-Kliniken aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen sind, wo, und noch viel früher, wo, glaube ich, die Cholera
teurer ausgemerzt werden sollte. Also Venedig ist, finde ich, deutlich interessanter, als man es eh schon glaubt, dass es ist.
Ja, ich finde da zu wohnen auch, also was heißt auch wohnen? Ich habe da jetzt nicht jahrelang gelebt und bin der große Profi. Es ist auch schon ziemlich lange her inzwischen, aber ich habe da in einer WG gewohnt mit Leuten, die da halt studiert haben. Und es gibt eine wahnsinnige Wohnraumknappheit für vor allen Dingen Menschen, die jetzt nicht so viel Geld haben. Das heißt, du wohnst da nicht einfach in der WG und teilst dir eine Wohnung, sondern du teilst dir auch ein Zimmer. Also ich hatte schon Glück, dass wir quasi nur zu zweit in einem Zimmer waren und dass ich eine ganz tolle Zimmernachbarin hatte. Aber da ist es so, Zwei-Bettzimmer, Drei-Bettzimmer ist da völlig normal, war da normal. Ich weiß es nicht, es ist wahnsinnig lange her. Es gibt ja jetzt so Dinge, die ich vor 20 Jahren gemacht habe. Das, in dem Alter bin ich jetzt, in dem ich Dinge vor 20 Jahren gemacht habe und schon erwachsen. Es ist 20 Jahre, ich weiß nicht, wie es jetzt ist.
Aber trotz alledem werden dich alle als Signora Bosetti, dachte jeder, du bist Italienerin.
Nee, safe, niemand, oder? Es ist egal. Ich konnte auch Italienisch mit denen reden. Ich bin einfach wirklich zu blond und zu blauäugig. Okay. Mir ist völlig klar, dass es blonde und blauäugige Italienerinnen gibt. Aber manche Italiener scheinen das zu vergessen manchmal.
Ja. Das heißt, du sprichst Italienisch?
Ja, auch das vor 20 Jahren ziemlich gut. Inzwischen, ich spreche noch Italienisch, aber...
Ach, was für eine schöne Sprache, oder?
Ja, es ist eine schöne Sprache.
Also, ich bin gleich zu Beginn wunderbar abgestreift für all diejenigen, die hier zuhören und jetzt eventuell nicht wissen sollten, wer Sara Bosetti ist. Da würde ich nochmal ganz kurz hinten draufhauen und ein bisschen nachhelfen. Ich könnte jetzt erzählen, dass sie auf Lesebühnen und Kabarettbühnen auftritt. Das würde ihr aber überhaupt nicht gerecht werden, denn sie ist vor allem eine wöchentliche Kolumnistin bei Radio 1 und erscheint auch einmal in der Woche mit einem Podcast, Extra 3, Bosettis Woche im NDR. Und ich glaube, das weiß nun wirklich jeder oder jede, Bosetti will reden, Kurzvideos im ZDF, wo du wirklich kein Blatt vor den Mund nimmst und wo ich mich gefragt habe, so in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch, liest du das von einem Teleprompter ab? Oder weil, also dann könntest du das Mikrofon ja jetzt auf den Boden fallen lassen und gehen, dann hätte ich den allergrößten Respekt, wenn das einfach rauskommt.
Nee, in dem Fall nein. In dem Fall kein Teleprompter.
Gut, wir bleiben.
Was eine kein Teleprompter. Kein Teleprompter. Oh, wow. Das ist eine Lüge, aber ich möchte wirklich einfach sehen, wie du das Mikrofon fallen lässt und gehst.
Verdammt, das war der Podcast unterwegs mit.
Ja.
Ja, irre. Nein, aber das ist, das hätte mich jetzt tatsächlich auch gewundert.
Das würde aber auch nicht gehen, weil wir produzieren das extrem schnell, weil wir ja wirklich, also ich spreche ja in diesem Format immer möglichst über etwas, das wirklich gerade aktuell auch in der öffentlichen Debatte ist. Und du weißt ja, wie es ist gerade im Internet, wie schnell so Debatten aufploppen und auch wieder verschwinden. Das heißt, das wird in 3 Tagen produziert. Wir legen montags das Thema fest, dann schreibe ich den Text und drehe dienstags und schneide und am Mittwoch wird es veröffentlicht. Dann auch noch auswendig lernen wäre einfach, es wäre so vertane Energie für etwas, das nicht sein muss.
Aber da sind wir schon wieder beim Pensum. Es ist ja wirklich, dafür, wie lang sind die Folgen im Schnitt? Für die 10 Minuten ist natürlich der Workload ein bedeutend höherer, plus all die anderen Dinge, die du machst. Du kommst gerade aus Weimar, hattest am gestrigen Vatertag oder wie die Leute ohne Abitur sagen, Christi Himmelfahrt, einen Auftritt vor immerhin 500 Menschen. Das ist ja eine wahnsinnig große Zahl und bist jetzt schon wieder on the run sozusagen.
Ja, ich bin auf dem Weg zur Anstalt. Tatsächlich.
Ja, also damit meinen wir nicht die Anstalt.
Doch, wir meinen genau die, wo man eingesperrt wird, weil man irgendwann durchdreht. Nein, zur ZDF-Anstalt. Es ist viel, aber es ist ja auch alles so schön. Es ist ja alles ein totales Privileg, damit meine Zeit füllen zu dürfen.
Das ist kein dahergeredeter Satz, sondern das ist etwas, was du genauso auch fühlst. Also du hast richtig Spaß an deiner Arbeit.
Ich habe sehr viel Spaß an meiner Arbeit. Ich habe blöderweise auch ein bisschen Spaß daran zu schlafen. Das kommt tatsächlich manchmal ein bisschen zu kurz.
Ja. Wie viel schläfst du?
Im Schnitt?
Ja.
Ich habe leider keine Zeit, das auszurechnen.
Im Schnitt schlafen wäre ja schlecht, dann würdest du ja nicht sehen, wie das Ergebnis ist.
Ja, ich weiß es nicht genau, aber ich habe gelesen, vor gar nicht so langer Zeit, habe ich das nochmal nachgelesen, um zu gucken, ob ich genug schlafe und habe so gelesen, man soll irgendwie 7 bis 9 Stunden pro Nacht schlafen. Das schaffe ich nicht.
Das schaffst du nicht?
Nein.
Das sind 10.
Genau, mindestens. Nein, ich habe ja ein kleines Kind. Wie könnte ich denn so viel schlafen?
Ja, es gibt ja mittlerweile Ringe oder Armbänder oder Uhren, die man tragen kann, die dann tatsächlich ja sagen, wie gut du geschlafen hast, beziehungsweise wie viel Schlaf dir fehlt. Wäre das was für dich oder würde dich das
stressen? Nee, das ist ja furchtbar. Dann sagt mir ja die ganze Zeit jemand, dass ich zu wenig schlafe. Ja, eben. Das möchte ich nicht. Nein. Es ist alles gut. Also ich habe schon mal in meinem Leben mehr geschlafen als momentan, aber das ist ja jetzt auch so ein bisschen, was soll ich darüber jammern? Ich glaube, alle Menschen mit einem kleinen Kind schlafen wenig, vor allen Dingen dann auch noch alle Menschen mit einem kleinen Kind, die auch sonst noch andere Dinge in ihrem Leben tun und denen es zugleich auch sehr wichtig ist, ja, Zeit und Energie für das Kind zu haben. Es gibt natürlich auch die Leute, die kleine Kinder haben und die es nicht so interessiert, ne? Aber ich bin da ja bei weitem nicht die Einzige. Und ich glaube, es gibt Menschen, die auch einfach sehr viel und sehr hart arbeiten und die vielleicht ein bisschen weniger Spaß an ihrem Beruf haben. Deswegen bin ich weit davon entfernt, mich über irgendwas zu beschweren.
Aber du bist auf alle Fälle eine der wenigen, die in dem, was sie tun, nicht nur sehr bekannt, sondern auch sehr gut und sehr inhaltsgetrieben sind. Und ich habe eben gerade erzählt, dass du auf Lesebühnen auftrittst, auf Kabarettbühnen und dass du eine Kolumne hast. Wie würdest du denn deine Berufsbezeichnung, wenn du der Klassiker, du checkst ins Hotel ein in Weimar, der Postkarten-Bilderbuchstadt Weimar, und dann steht da Beruf. Was trägst du da ein?
Ich beschreibe da manchmal sowas wie Grundschullehrerin oder so einfach, weil ich irgendwie denke, dann muss man nicht so viel erklären. Ich schreibe häufig Autorin, weil ich wirklich glaube, dass und finde, dass das der Kern dessen ist, was ich mache. Also es gibt ja viele Leute, die Kabarett machen und die Satire machen, die Comedy machen und die mit anderen zusammenschreiben oder gar nicht selber schreiben. Ja. Und ich finde das völlig okay, das können die Leute machen, aber das ist überhaupt nicht mein Verständnis dieses Berufs. Mhm. Also ich stelle mich dahin und sage Sachen, die ich ganz genau so meine oder eben auch dezidiert nicht so meine, aber die ich mir schon selber ausgedacht habe. Ich habe wenig Interesse daran, auf einer Bühne zu stehen und Dinge zu sagen, die mit meinen eigenen Worten nichts zu tun haben. Oder es müsste dann wirklich Schauspielerei sein, ne? Dann finde ich es okay. Aber ich, also der Ursprung und der Kern dessen, was ich mache, ist, dass ich schreibe.
Musst du das von irgendjemandem überlesen und korrigieren lassen, auch auf der Bühne, oder darfst du auf die Bühne und sagst, was du willst, weil du hast es geschrieben, also authentischer geht es dann ja nicht. Gibt es irgendjemanden, der dich nochmal zensieren dürfte oder gerne wollte? Oder ja,
wer sollte das denn sein?
Ein Aufnahmeleiter oder ein Senderchef oder eine Senderchefin?
Achso, ich dachte jetzt, wenn du Bühne sagst, du meinst Live-Bühne. Also
oder auch Live-Bühne. Es kann ja sein, dass dir der Veranstalter auf dem Weg zur Bühne sagt, ach, und bitte Sarah, denk dran, lass mal das Thema heute weg.
Ja, das wäre lustig. Dann würde das nichts werden mit dem Auftritt an dem Abend. Nein, sowas passiert aber auch nicht. Also es gibt bei Live-Auftritten keine Instanz, außer dem Publikum natürlich. Das Publikum spiegelt ja doch sehr klar, was es von Dingen, die man sagt, hält.
Ansonsten, qua Applaus und Gelächter. Oder
genau, eben. Natürlich. Also es ist ja, auch wenn es immer wie ein reines Ich erzähl euch was wirkt, ist es ja ein Dialog. Und diesen Aspekt sollte man auch nicht unterschätzen. Aber ansonsten gibt es da niemanden, der irgendwie vorher sagen darf, du darfst irgendwas nicht sagen. Bei Fernsehen und Radio ist es natürlich noch anders. Da gibt es in der Regel ja eine Redaktion und die Redaktion hat natürlich gar nicht jetzt in allererster Linie die Aufgabe zu verhindern, dass man was ganz Schlimmes sagt, weil den Drang habe ich ja gar nicht so sehr. Aber die hat, wenn man jetzt zum Beispiel, wo ich da gerade hinfahre, bei der Anstalt auftritt, dann haben die natürlich auch die Aufgabe, die Sendung zu bauen. Und die muss ja irgendwie in sich stimmig sein und funktionieren. Also die bekommen natürlich die Texte vorher. Ich habe da allerdings ganz selten nur irgendwelche Konflikte. Mhm. Und beim Podcast zum Beispiel ist es so, dass wir vorher die Themen absprechen, aber wir sprechen nicht ab, was ich darüber sage. Wir gehen nur einmal durch, was ist die Woche passiert, worüber möchtest du gerne sprechen. Aber auch da ist es nicht so, dass mir eine Redaktion sagt, du darfst jetzt über irgendwas nicht sprechen. Also das passiert einfach nicht. Und bei Bosetti will reden, beim ZDF, ist es einfach eine sehr erschreckend harmonische Zusammenarbeit. Das sind zwei Redakteure, die sind sehr klug und sehr nett. Ich sage das ein bisschen, falls Sie zuhören. Ne? Sie sind sehr klug und sehr nett.
Aber das habe ich auch gehört, dass Sie sehr klug und sehr nett sind. Ja. Also alle beim ZDF.
Alle.
Außer vom Fernsehgarten. Die sind richtig klug und richtig nett.
Ja, es ist schlimm, wenn du einmal so irgendwie im ZDF-Kontext bist, nur wunderschöne, kluge Menschen.
Ich habe jetzt gelesen, dass der ZDF-Fernsehgarten ein Clan-Problem hat. Hast du das mitgekriegt?
Ich komme da nicht hinterher, wer so alles Clan-Probleme haben sollte.
Da geht es tatsächlich um die Familie von Giovanni Zarrella, die immer wohl seit Monaten im Fernsehgartenpublikum sitzen, also die ganze Familie, und da teilweise auch zu viel ins Bild gehen. Und das scheint gerade ein Riesenproblem zu haben. Ich finde das sehr amüsant.
Das ist ein Problem, dass die Familie von ihm im Bild ist.
Genau, weil die, ich glaube, Giovanni moderiert das ab und an. Sein Bruder Stefano tritt da ab und an auf für irgendwelche Kochgeschichten. Dann ist auch in der Muttertagssendung der Vater Zarrella einfach aufgestanden und hat seiner Mutter ein Muttertagsständchen gesungen. Und ZDF-Zuschauende beschweren sich mehr und mehr darüber, dass es ja fast schon, in Anführungszeichen, clan-ähnliche Verhältnisse wären, die dort im ZDF-Fernsehgarten abgehen.
Na super. Das
fand ich sehr amüsant.
Da halte ich mich für informiert und dann verpasse ich so eine wichtige Nachricht.
Oder?
Unglaublich.
Wär das nicht was für Bosetti will reden?
Ja, ich weiß nicht. Ich finde, es geistern momentan ein bisschen zu viele Clan-Vorwürfe durch die Welt,
ja,
ehrlich gesagt.
Ja, ist das so, stimmt, ja. Und die Verurteilungen sind dementsprechend milde. Aber darüber müssen wir gleich reden.
Genau. Also die sehr gut aussehenden, sehr netten und sehr klugen Redakteure vom ZDF, die sind, die sagen natürlich, die sagen Dinge zu den Texten. Die sagen sowas wie, den Satz verstehe ich nicht, was meinst du damit? Oder weiß nicht, ob ich das so sagen würde. Sowas machen die. Aber im Allgemeinen gibt es da wenig Konflikte. Also ich fühle mich da jetzt nicht eingeschränkt in dem, was ich sagen kann.
Ich frage das deswegen auch, weil du bist ja schon, wie sage ich das, oder anders, ich stelle die Frage, provozierst du oder polarisierst du lieber auf der Bühne?
Nichts davon ist mir ein Anliegen.
Also wirklich nicht?
Nö, weder provozieren noch polarisieren ist mir ein Anliegen. Ich glaube, dass das passiert natürlich, sobald man sich zu politischen Themen äußert, mit einer gewissen Ehrlichkeit und vor allen Dingen mit einem Versuch zu differenzieren, dann passiert das, glaube ich, sehr schnell. Aber warum sollte, also ich finde Provokation um der Provokation willen furchtbar langweilig, und für Polarisierung gilt ja so ein bisschen dasselbe.
Aber du gehst doch bei vielen Dingen, die du tust, schon von Anfang an kannst du davon ausgehen, dass es eine heftige Gegenmeinung dazu geben wird, beziehungsweise, um es sehr dramatisch auszudrücken, es Hasskommentare an der einen oder anderen Stelle mal wieder geben wird. Also das ist ja etwas, was dir leider oft widerfahren ist, beziehungsweise vielleicht kann man aus dem leider einen Gott sei Dank machen, weil du daraus ja sozusagen aus der Scheiße Redegold zumindest machst oder geschriebenes Gold machst, indem du es in lyrische, nette Worte sozusagen katalysiert hast. Das heißt, würdest du dich jetzt von Anfang an auf eine Bühne stellen oder vor eine Kamera und würdest nicht darüber reden? Worüber würdest du dann reden?
Worüber jetzt? Also, ich rede ja gar nicht nur über ein Thema.
Nein, natürlich nicht, aber es ist ja schon ein Kern, dass du mit den nicht so freundlichen Kommentaren arbeitest.
Ach so, ja, wobei das, also mein letztes Buch, das glaube ich vor 3 oder 4 Jahren rauskam, und Programm, ne, das war, da habe ich tatsächlich Liebeslyrik aus Hasskommentaren
gemacht.
Tolle
Idee
und,
übrigens, also wirklich.
Schön, es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Es ist wie, als würden Blumen aus einer Maschinenpistole kommen.
Ja, es ist, es macht auch genau auf die Art und Weise, wie es ein solches Bild beim Betrachten, wie es Spaß macht, ein solches Bild zu betrachten, so macht es auch Spaß, diese Gedichte zu schreiben. Aber jetzt zum Beispiel mache ich ja immer noch häufig auch Gedichte oder Briefe aus Aussagen, die ich als negativ empfinde, aber es sind gar nicht in erster Linie Hasskommentare, sondern ich habe gedacht, diese anonymen Hasskommentare im Internet, die sind ein Problem, aber die sind eben nur ein Problem. Das viel größere Problem, das wir als Gesellschaft auch haben, ist Populismus. Also sind die Menschen, die tatsächlich Macht haben und trotzdem auf so einer Ebene über die wichtigen politischen Fragen unserer Zeit sprechen. Das heißt, ich habe mich jetzt viel mehr Menschen zugewandt, die tatsächlich politische Entscheidungsgewalt haben. Und denen wende ich mich zu. Das heißt, es geht gar nicht darum, ob ich Hass abbekomme oder nicht, sondern mir geht es in meiner Arbeit ganz viel um die Debattenkultur. Und ich habe wirklich ein großes Problem mit dieser Debattenkultur. Es ist also ein bisschen Missverständnis, wenn man denkt, dass ich da einfach bei Bosetti will reden, jede Woche Stellung zu verschiedenen Themen beziehe. Was ich in erster Linie mache, ich beziehe auch Stellung, ne, aber was ich in erster Linie mache, ist die Debatte auseinandernehmen und zu schauen, wie über dieses Thema gesprochen wird und wo es falsch läuft und was wir besser machen müssen. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass alle Krisen, alle Katastrophen, alle Probleme, die wir als Menschheit so haben, wirklich lösbar wären, wenn wir einfach vernünftig über sie sprechen würden. Mhm. Und das passiert aber nicht. Und das passiert aus dem einfachen Grund nicht, dass es ist ja keine Unfähigkeit, ne, sondern es liegt daran, dass es einfach viel zu viele Menschen gibt, die ein großes Interesse daran haben, dass sich gewisse Missstände nicht ändern.
Wie zum Beispiel das Tempolimit.
Wie zum Beispiel, ja, also das Tempolimit ist jetzt nur ein Mittel in einem großen Kampf an zwei Fronten, nämlich einmal gegen den Klimawandel und einmal gegen die Desinformation und die vergiftete Debatte. Es ist ja nur ein Mittel. Das Problem, das dahinter steht, ist ja größer. Aber der Klimawandel, der menschengemachte Klimawandel, auch wäre ein komplett lösbares Problem, wenn man ihn einfach vernünftig angehen würde. Aber ich meine auch sowas wie das Patriarchat zum Beispiel. Es gibt sehr viele Menschen natürlich, zu einem großen Teil Männer, allerdings auch Frauen, die sich in diesem System, so wie es jetzt ist, ganz wundervoll eingerichtet haben und die kein Interesse daran haben, dass sich da groß etwas ändert.
Ich habe hab ich auch schon öfters hier in dem Podcast erwähnt, weil dieses Thema ja allgegenwärtig ist, absolut zu Recht und absolut zum Glück. Ich glaube, dass sich das die Probleme in Anführungszeichen von alleine lösen werden, und zwar weil die Welt meines Erachtens jeden Tag ein Stück besser wird, weil die Generationen nachrücken und die vermeintlich viel richtigeren Dinge tun. Aber es dauert natürlich ein bisschen. Und
ja.
wenn man, weil du gerade gesagt hattest, deiner Meinung nach ein total lösbares Problem. Glaubst du wirklich, der Klimawandel ist ein total lösbares Problem? Oder der bevorstehende?
Also wäre er, wenn wir vernünftig handeln würden. Es gibt ja genug Ideen. Mhm. Also es ist ja nicht so, als würde es an Ideen mangeln.
Welche ist die beste, die dir einfällt?
Ich glaube nicht, dass man das so sehen sollte.
Für dich?
Ja. Nein, aber auch für mich. Du kannst nicht den Klimawandel mit einer Maßnahme lösen. Also ich finde es zum Beispiel, wo wir eben über das Tempolimit gesprochen haben, komplett absurd, dass es in Deutschland nach wie vor keins gibt, weil es ein Mittel ist, das nichts kostet, das übrigens auch gar nicht erfordern würde, dass Schilder aufgestellt werden. Ist ja Quatsch. Wenn auf allen Autobahnen 120 gilt oder 130 oder 100, dann musst du keine Schilder aufstellen. Du musst nur bekannt geben, dass das so ist. Und das wäre leicht einzusetzen. Es kostet nichts. Es ist keine zu große Einschränkung unserer Freiheit. Das ist nämlich auch einfach ein großes Missverständnis, weil ich habe das wirklich extra nachgeschaut. Im Grundgesetz steht gar nicht, dass man ein Recht auf Rasen auf der Autobahn hat. Steht da nicht drin. Was aber im Grundgesetz steht, ist, dass die Regierung laut Verfassung, dem Grundgesetz, auch dazu verpflichtet ist, zukünftige Generationen und deren Lebensgrundlagen zu schützen. Das steht im Grundgesetz, das Recht aufs Rasen nicht. Ich verstehe also eigentlich gar nicht, was es da abzuwägen gibt. Insofern wäre ein Tempolimit eine ganz wundervolle Sofortmaßnahme. Ansonsten muss man natürlich ganz einfach wirklich die gesamte Förderung für fossile Energien streichen und komplett auf Erneuerbare setzen. Und dieses jetzt zum Beispiel sehr heiß umstrittene, wo wir gerade wieder bei angeblicher Clan-Kriminalität sind, dieses heiß umstrittene Gebäudeenergiegesetz, das ja jetzt tatsächlich nach wie vor versucht wird zu torpedieren, ist ein sehr sinnvoller Schritt in diese Richtung. Und da finde ich übrigens, da äußert sich auch genau dieses Problem, dass einfach nicht vernünftig darüber gesprochen wird. Und es wird nicht darüber gesprochen, weil es Menschen gibt, die kein Interesse daran haben, dass vernünftig darüber gesprochen wird.
Aber apropos Klimaschutz, wir sind in der Sekunde in Bamberg angekommen. Das bedeutet, wir sind tatsächlich immer noch in der Bahn. Und wir wissen natürlich alle, dass alleine was CO2-Ausstoß angeht, die Bahn das deutlich intelligenteste und auch beste Fortbewegungsmittel hier in Deutschland ist, generell. Fährst du gerne Bahn? Fährst du viel Bahn?
Ich fahre immer Bahn. Ich fahre immer Bahn und Fahrrad. Ich bin da auf der Ebene. Also ich mache auch ganz viele Fehler, aber ich habe nicht mal einen Führerschein. Und ich bin, glaube ich, in den letzten 15 Jahren zweimal geflogen oder so, wenn überhaupt.
Ach, tatsächlich?
Ja, ja. Also da, ja.
Und was bist du für ein Bahnfahrertyp bist du? Nimmst du dir Dinge mit, um sie dann zu verspeisen und eine Kanne Tee, oder kaufst du dir die Dinge hier oder brauchst du gar nichts?
Doch, ich brauche was. Ich kann alles in der Bahn. Ich kann arbeiten, ich kann schlafen, ich kann essen, trinken, lesen, so. Ich bin glücklicherweise sehr, also es gibt ja Menschen, ne, denen dann übel wird oder so, wenn sie lesen oder irgendwas, so bin ich gar nicht.
Ja, stimmt, das ist mir auch noch nie passiert.
Das wäre auch ganz schlimm für mich.
Hört man immer wieder, oder?
Aber für mich ist Bahnfahren super, also es ist jetzt wirklich, selbst wenn ich jetzt einen Führerschein hätte und eigentlich gerne Auto fahren würde, wäre Bahnfahren für mich einfach sehr viel besser, weil ich auch einfach arbeiten kann. Ich habe aber zum Beispiel irgendwann, vor vielen Jahren, mich mal mit einem, ich glaube, er war Opernsänger oder so, unterhalten. Und er hat gesagt, ich muss immer Auto fahren, weil ich kann nur da arbeiten. Und da ist mir mal aufgegangen, dass es schon sehr von der Arbeit abhängt. Weil wenn er jetzt proben möchte im Zug, kommt das wahrscheinlich nicht nur im Ruheabteil nicht so gut, wenn er dann anfängt. Das heißt, dieser Mensch wird wahrscheinlich sein Leben lang immer Auto fahren, weil er auf diesen Autofahrten arbeiten kann. Und ich könnte natürlich beim Autofahren nicht. Wie soll ich denn schreiben?
Also macht er es beim Autofahren, da kriegt natürlich das Wort Ouvertüre gleich eine ganz andere Bedeutung. Ich habe über dich gelesen, feinste Satire, gepflegte Ironie, das sind ihre Werkzeuge. Wo kommen die denn her? Wo hast du die denn gefunden, die Werkzeuge? Hast du das schon immer gehabt?
Das hat ja jetzt jemand anders gesagt, ne? Ich muss dem ja gar nicht gerecht werden.
Aber ich glaube schon, dass man dir diese Werkzeuge sorgenfrei zuordnen darf.
Ja, weißt du, es ist eine gute Frage. Ich glaube, man findet die Werkzeuge sicherlich irgendwo und dann schleift man sie natürlich selbst über die Jahre hinweg. Aber ich hatte schon immer einen großen Drang zu schreiben und ich fürchte auch einen großen Drang zu reden.
Ja,
also und zu diskutieren auch.
Ja, das glaube ich auch übrigens. Das glaube ich, vielleicht meine ich das auch mit dem Hang zum, ob das Populismus ist oder ob es Provokation sein könnte. Ich hatte mir noch...
Wirklich sehr gerne kein Populismus betreiben. Das ist ja das, wogegen ich mich richte. Ja,
genau. Und das wäre meine nächste Frage, ob Populismus das aktuell größte Problem ist, was wir vielleicht haben in der Gesellschaft.
Das ist das, was ich eben meinte. Ich bin fest davon überzeugt sogar. Weil er einfach ein wundervolles Mittel ist, um jede Debatte destruktiv zu machen und um die Debatte immer auf so Nebenschauplätze zu verlagern, auf denen sie nicht konstruktiv geführt werden kann, sodass am Ende niemand ernsthaft über eine Lösung nachdenken muss. Und einfach weil wir das Thema Klimaschutz schon hatten, bringe ich es jetzt noch einmal, aber es wird seit vielen Monaten inzwischen, überall, Tag und Nacht, im Privaten, im Öffentlichen, über die letzte Generation geredet. Und ich finde, dass man die kritisieren kann für ihre Protestformen. Und ich habe auch Kritik, wobei ich eben schon finde,
welche Kritik hast du?
Naja, ich finde zum Beispiel, dass man, wenn man den Straßenverkehr blockiert,
klebend.
Leider, wie bitte?
Klebend. Blockiert. Also du meinst, wenn man sich auf den
Boden... Nee, es ist mir erstmal egal, ob man klebt oder nicht. Aber ich finde, wenn man den Straßenverkehr blockiert, beeinflusst in irgendeiner Form, dass man leider nicht vergessen darf, dass man mit dem arbeiten muss, was man hat. Und was man hat, sind verantwortungslose Menschen in Autos. Also Menschen haben die Neigung, verantwortungslos zu sein. Und Menschen haben die Neigung, zum Beispiel keine vernünftige Rettungsgasse zu bilden. Also ich finde die Kritik an der letzten Generation komplett überzogen. Ne? Sie werden ja schon als potenzielle Mörderinnen und Mörder dargestellt. Und das ist einfach Unsinn, weil sie selbst immer eine Rettungsgasse lassen. Also die in der Mitte der Fahrbahn, die kleben sich ja gar nicht fest. Das heißt, solange die Autofahrerinnen und Autofahrer eine Rettungsgasse bilden würden, gäbe es kein Problem. Ich glaube aber, dass man so streng sozusagen, wenn man sowas macht, mit sich selbst sein muss, dass man eben mit dem arbeiten muss, was man hat. Und das ist die Tatsache, dass das mit der Rettungsgasse nun mal häufig nicht funktioniert. Und deswegen finde ich es eben einfach dieses kleine bisschen zu riskant. Deswegen würde ich es nicht machen, weil ich nicht... Es geht mir gar nicht mal um die Schuldfrage, aber ich möchte nicht Teil einer Verkettung von Umständen sein, die dazu führt, dass irgendein Rettungswagen irgendwo rechtzeitig nicht
aber
ankommt.
Aber das heißt...
Mir ist dann auch egal, ob ich nachher sagen kann, ja, ihr hättet das doch machen müssen. Natürlich hätten die Autofahrer das machen müssen, natürlich. Na klar, aber ich würde nicht Teil davon sein wollen. So, das wäre sozusagen meine Kritik daran. Das finde ich, nicht sinnvoll. Und ich bin auch bei einigen Aktionen nicht fest davon überzeugt, dass es so richtig ist, wen sie nerven. Sie stehen aber auch vor einem Dilemma, ne? Also einem wirklich schwierigen Dilemma. Sie stehen vor dem Dilemma, dass sie Aufmerksamkeit brauchen und sie haben ja schon alles mögliche andere versucht. Und auch andere Klimaschutzgruppierungen haben ja schon alles mögliche andere versucht, haben, Hörsäle besetzt, haben sich vor Regierungsgebäude geklebt oder weiß ich nicht. Ne? Die haben alles Mögliche gemacht und eben niemals dieses mediale Echo und diese Empörung dann letztlich verursacht und sprich auch diese Aufmerksamkeit nicht bekommen. Das, was man nicht vergessen darf, ist, dass Klimaschutz ja ein Thema ist, mit dem sich niemand beschäftigen möchte. Und wenn du Aufmerksamkeit für ein Thema willst, mit dem sich niemand beschäftigen will, ist Empörung generieren ein ziemlich wirksames Mittel.
Fehlt es vielleicht an den Stimmen, die wirklich Leute erreichen, also prominente Persönlichkeiten wie dich zum Beispiel, dass die Klimaschützern und Schützerinnen deutlich mehr zur Seite springen könnten, um die Aufmerksamkeit auf die sprichwörtliche Straße zu bringen?
Ich glaube...
Also warum, provokant gefragt, warum machst du dann da nicht öffentlich mit, wenn du weißt, wie es gehen würde? Also erstmal eine Rettungsgasse und dann sagen, und jetzt gehen wir mal richtig
Gas. Ja, Moment, also ich mache ja alles Mögliche. Man muss erstmal sehen, wenn ich Aktivistin werden würde, könnte ich nicht mehr Satirikerin sein. Das geht nicht gleichzeitig. Wenn ich mich auf die Straße stelle...
Zeitliche Komponente oder moralische Komponente?
Die Moral ist nicht die Frage. Aber eine zeitliche Komponente in dem Sinne, ich kann das nicht gleichzeitig sein, weil ich kann nicht gleichzeitig mitten im Getümmel sein und, was meine Aufgabe als Satirikerin ist, von draußen drauf schauen. Mhm. Das geht nicht gleichzeitig. Aber in meiner Rolle als Satirikerin mache ich ja einiges. Ich habe das nicht nur bei Bosetti will reden jetzt schon mehrfach thematisiert, sondern ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen ganzen Monat lang einen Gesellschaftsrat Klima in diesem Format gemacht, weil ich mir gedacht habe, es nervt mich so sehr, dass wir alle die ganze Zeit nur über diesen zwar sehr spannenden und interessanten und auch diskussionswürdigen, aber immer noch Nebenschauplatz des Aktivismus sprechen und dachte, wir müssen mal wieder übers Klima reden. Und dann habe ich gedacht, okay, wir reden jetzt vielleicht mal nicht über die Protestformen, sondern wir reden darüber, was so Gruppierungen wie unter anderem die letzte Generation überhaupt will. Und die wollen ein Tempolimit und ein 9-Euro-Ticket und die wollen aber, das ist ihre vorderste Forderung im Moment, einen Gesellschaftsrat. Und der wird sehr gerne so als antidemokratisch geframed, weil der soll gelost werden und das ist und nicht gewählt sein und trotzdem die Gesellschaft repräsentieren. Das ist natürlich erstmal gar nicht grundsätzlich antidemokratisch. Also das gibt es auch. Es gibt Bürgerräte, ne, wo Leute irgendwie sozusagen nach Bildung, Migrationshintergrund, Geschlecht und so weiter repräsentativ möglichst in einen Rat gelost werden und dann ein Thema diskutieren. Der Unterschied ist aber zu Bürgerräten, dass die letzte Generation will, dass was immer der Gesellschaftsrat erarbeitet, auch wirklich bindend ist und als Gesetzesvorhaben eingebracht werden soll. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass das die Lösung ist, haben wir aber gedacht, okay, lass uns das doch mal durchspielen. Und dann haben wir das gemacht. Und das war ein wirklich interessantes Projekt, weil es eine unglaubliche Resonanz gab. Also ich habe eine Folge dazu gemacht und habe Leute aufgefordert, Vorschläge zu machen. Und da haben einfach über 8000 Leute zum allergrößten Teil konstruktiv Vorschläge eingebracht. Und das ist der Beweis für, an Ideen mangelt es nicht. Da war natürlich auch Quatsch bei. Natürlich war da Quatsch bei, aber da waren zum großen Teilen auch wirklich, waren da wirklich gute Sachen bei. Dann habe ich in der zweiten Folge darüber gesprochen, was machen wir aber denn, also wie kriegen wir das denn jetzt durchgesetzt? Ne? Also wenn wir leben in einer Demokratie, wir leben in einer repräsentativen Demokratie, aus guten Gründen, wie ich finde. Ich bin keine Verfechterin direkter Demokratie, eben weil die breite
Moment,
Bevölkerung
was,
so...
Was ist denn, du bist kein Fan von direkter Demokratie?
Nee.
Weil?
Na, direkte Demokratie würde ja bedeuten, wir haben keine Repräsentantinnen und Repräsentanten mehr, sondern alles wird per Volksentscheid entschieden.
Okay.
Und das ist irgendwie verlockend, hat aber, also man weiß das ja, ich erzähle euch jetzt allen, die zuhören, nichts Neues. Ne?
Mir
aber
schon. Tatsächlich, ich lerne gerade was.
Das ist einfach... Erstens ein Problem der Expertise ein bisschen. Ne? Also sehr viele Menschen wissen über viele Vorgänge nicht genug. Sie müssten sehr viel mehr Zeit investieren, wozu viele Menschen ja gar nicht bereit sind. Also direkte Demokratie ist für die Bevölkerung sehr viel anstrengender, weil du dich ständig mit jedem einzelnen Thema auseinandersetzen musst. Und die breite Bevölkerung ist einfach viel empfänglicher und viel anfälliger und angreifbarer durch Populismus und Manipulation. Das heißt, ich bin kein Fan von direkter Demokratie. Ich finde die repräsentative Demokratie schon sehr sinnvoll. Aber wir haben ja jetzt das Problem, dass wir eine Regierung haben, die sich tatsächlich nicht ans Grundgesetz hält, indem sie nicht ausreichend Klimaschutzmaßnahmen durchsetzt. Was also machen wir? Wie weit darf man gehen? Darf man sagen, ja, Klimaschutz ist aber wichtiger als die Demokratie, ja oder nein? Und da ist das passiert, was immer passiert, wenn man über Klimaschutz spricht. Ideen gibt es ganz viele, aber sobald die Frage kommt, na, wie kriegen wir denn das jetzt hin, dass es wirklich umgesetzt wird, dann wird die Debatte absichtlich eskaliert. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger Satz ist, aber ist egal, ne? Also es wird einfach absichtlich wieder darüber diskutiert, dass in diesem Fall die Bosetti was ganz Schlimmes gesagt hat, damit nicht darüber gesprochen werden muss, was wir denn jetzt tatsächlich konkret tun. So. Und dann habe ich noch eine dritte Folge gemacht und in der dritten Folge habe ich genau das thematisiert, nämlich diese Eskalation der Debatte, die vergiftete Debatte, die ja um gerade die letzte Generation auch wild tobt, und da kann man drüber sprechen, ob sie nicht ein bisschen Mitverantwortung dafür hat, weil ihre Aktionen wirklich sehr, ne, streitbar sind, sagen wir mal. Aber das passiert ja mit Absicht, dass diese Debatte so geführt wird, wie sie geführt wird. Und ich habe die Leute gefragt, was habt ihr für Vorschläge? Und wir sind aber nicht wirklich zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen, weil darauf letztlich niemand eine Antwort hat. Also kamen ganz viele Vorschläge wie, wir brauchen ein Schulfach Klimaschutz oder wir brauchen ein Schulfach Medienkompetenz, damit die Leute darüber im Bilde sind, wie die Manipulation in sozialen Netzwerken und in Medien, wie das passiert. Nur ich glaube wirklich, was die Klimakrise von anderen Krisen unterscheidet, ist dieser Zeitdruck. Wir können ja jetzt nicht die Leute, die jetzt zur Schule gehen, dazu bringen, sehr medienkompetent zu sein und dann in 10 oder 20 Jahren sind sie dann total geschult darin. Man muss ja die Leute erreichen, die jetzt auch wirklich Entscheidungen fällen, die jetzt im Wahlalter sind, die jetzt auf politisch wichtigen, die jetzt politisch wichtige Ämter bekleiden. Naja, und dann gab es noch die vierte Folge, nur um das abzuschließen, in der ich einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben habe mit der Forderung, sie soll bitte ihren Job machen. Ich finde es nämlich wirklich krass eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, dass wir darum betteln müssen, dass die Bundesregierung die Lebensgrundlagen unserer Kinder schützt. Ich meine, wie verschoben ist eine Debatte, in der man darum als Bevölkerung betteln muss? Das ist komplett absurd. Naja, also insofern möchte ich mich ein bisschen gegen den es war vielleicht nicht als Vorwurf gemeint, aber irgendwie mitschwingenden Vorwurf verwahren, ich würde nichts tun. Ich tue sozusagen in meiner Rolle als Satirikerin, ich falle sogar ein bisschen raus, weil dieses ganze Projekt einen ernsten Kern hatte, wobei Satire das ja durchaus darf, aber da kann man schon drüber sprechen, inwiefern das noch rein satirisch war.
Also
aber ich mache da schon was, aber ich glaube nicht, dass der richtige Weg ist, mich auf die Straße zu kleben. Nicht nur, weil ich ein bisschen fremdle mit der Protestform an sich, sondern auch, weil ich es nicht für sinnvoll halte, dass ich jetzt Aktivistin werde.
Ja, also ich verstehe das genau, was du da sagst, klar, und es geht ja auch gar nicht darum, dass du dich auf die Straße kleben solltest, um Gottes Willen, aber ich bleibe auch bei meiner Einschätzung, dass es dann den einen oder die andere Prominente mehr geben, Persönlichkeit mehr geben könnte, die sich dann auch mal trauen würde, eine verhältnismäßig vielleicht im ersten Moment unpopuläre Meinung nach außen laut zu tragen, außerhalb das Wirkungsgebiet des Berufs, aber mit der Sichtbarkeit, die sie diese Person eigentlich mitbringt. Und ich glaube, da fehlt es eigentlich an der einen oder anderen Stelle. Aber gesellschaftliche und kritische Weisen gesellschaftliche Kritiken kann man sich sehr gerne ansehen bei dir in den Kurzvideos. Bosetti will reden. Das ist wirklich eine äußerst tolle Art und Weise, Kurzvideos prägnant auf den Punkt zu bringen. Aber du hast es gerade gesagt, du redest sehr gerne und auch sehr viel, aber du schreibst ja auch sehr gerne und sehr viel. Und du hast wie viele Bücher mittlerweile schon rausgebracht?
Moment.
Vier? Also ich habe hier, wenn ich eine Frau wäre, mein schönstes Ferienbegräbnis. Ich bin sehr hübsch, das sieht man nur nicht so. Von einer, die auszog, das Scheitern zu lernen. Und ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe.
Ja, das waren vier, aber es gibt ein neueres.
Und es gibt sogar noch ein neueres?
Genau, das heißt, wer Angst hat, soll zu Hause bleiben, Poesie gegen Populismus. Das ist das, wovon ich eben sprach.
Irre. Was machst du lieber, reden oder schreiben?
Ich glaube, es klingt jetzt gemein, aber ich glaube, das ist nicht so eine gute Frage.
Das klingt überhaupt nicht gemein.
Weil das klingt so ein bisschen
Ich finde die Frage übrigens auch überhaupt nicht blöd, aber ich konnte sie überhaupt nicht besser formulieren. Also sie drückt zumindest das raus, was ich wissen wollte.
Ja, es klingt so ein bisschen, also schreiben würde ich jetzt mal dann sozusagen mit Denken ersetzen und dann kann man das ja nicht fragen. Man kann ja dann fragen, redest du lieber oder denkst du? Also das, ich denke sehr gerne Reden und ob ich das nun vorher hinschreibe oder nicht, ist mir relativ egal. Ach, du meinst jetzt für Papier oder auf der Bühne?
Ja, natürlich.
Ah, guck mal, ich bin einfach sehr dumm und habe deine Frage nicht verstanden.
Also ich habe, genau, also für die Zuhörenden vielleicht, wenn sie jetzt verwirrt sind, ich wollte damit eigentlich zum Ausdruck bringen der Frage, bist du lieber auf der Bühne sprechend oder bist du lieber am Laptop oder an der Schreibmaschine und schreibst ein Buch?
Das ist bei mir einfach sehr eng miteinander verwoben, weil diese ganzen Dinge, die in den Büchern stehen, die lese ich dann ja auch auf der Bühne vor. Mhm. Und da fließt auch von dem, was ich für Bosetti will reden schreibe und diese ganzen Gedichte, die ich für die Bühne schreibe, die stehen halt dann alle in den Büchern. Das heißt, das sind keine voneinander getrennten Dinge. Was ich jetzt nicht weiß, ob ich in naher Zukunft einen Roman schreiben werde und würde. Ich glaube, wenn ich es tun würde, dann würde ich ihn trotzdem immer noch so schreiben, dass ich Spaß hätte beim auf der Bühne vorlesen.
Mhm. Was für ein Thema könnte so ein Roman haben? Okay. Klassische Liebesschnulze?
Ja, ich glaube ja. Weißt du was? Ich glaube ja. Ich hänge so in diesem, was passiert gerade aktuell politisch und gesellschaftlich auf der Welt, dass ich würde einfach so eine richtige Liebesschnulze. Auch so ein Klischee. Boy meets Girl, nichts, was man nicht gehört hat, einfach so eine Klischeegeschichte würde ich schreiben.
Deswegen hast du dein eines Buch, habe ich gesehen, auch in dann doch wieder im rosanen Gewand erscheinen lassen, um, wie du, glaube ich, gesagt hast, den Feminismus so ein bisschen ad acta zu legen.
Das ist postfeministisches Rosa. Das ist genau, das postfeministische Rosa, das ich auch bei Bosetti will reden als Hintergrund habe. Ja, es ist, ich meine, es hieß halt immer Mädchen rosa, Jungs blau. Und vor allem Mädchen rosa, muss man ja sagen. Ne? Jungs dürfen ja auch andere Farben, aber Mädchen rosa. Und dann galt es ja irgendwie als feministisch, was ich verstehen kann, zu sagen, ich will nicht immer rosa, ich will auch andere Farben dürfen. Und dann habe ich gedacht, aber unser Ziel erreicht haben wir ja erst, wenn wir rosa wieder dürfen. Deswegen ist es postfeministisches Rosa. Es ist ein bisschen optimistisch, weil wir ja noch gar nicht im Postfeminismus angelangt sind, aber man muss auch manchmal ein bisschen optimistisch sein.
Wird der kommen? Also hast du Hoffnung für die Welt? Gesellschaftlich?
Ja, ich habe Hoffnung für die Welt, weil sonst müsste ich jetzt, warum sollte ich sonst meinen Job machen?
Naja, oder? Es kann ja sein, dass du ihn machst, um davon leben zu können oder um dein Kind zu ernähren. Und das kannst du einigermaßen.
Dann würde ich, nein, den Beruf könnte ich nicht machen, einfach um Geld zu verdienen. Ich könnte andere Berufe machen, nur um Geld zu verdienen, aber den nicht.
Bist du eine Ausnahme der Authentizität in der Kabarettwelt? Ich verallgemeinere diese Welt jetzt mal. Oder würdest du sagen, dass deine Kollegen und Kolleginnen gerade im Kabarett schon durch die Bank weg eigentlich authentisch sind? Weil der Comedy-Szene sagt man ja schon das ein oder andere Mal nach, dass es da schon so ein bisschen das Opportunitäts, komme ich gleich drauf. Also, dass sich das eine Fähnchen auch mal gerne mit dem Wind dreht, was produziert oder was ausrichtet und die Rechnung am Ende zahlt. Oder würdest du sagen, das unterscheidet sich gar nicht so?
Weder noch. Es gibt einfach, ich bin nicht die Ausnahme und zugleich sind nicht alle authentisch. Also es gibt natürlich Leute, die es sind und es gibt Leute, die es nicht sind. Und ich glaube, dass man da nicht unbedingt den großen Unterschied machen muss in der Comedy oder in der Kabarettszene, die ja auch ineinander übergeht, muss man sagen.
Wie kann man das unterscheiden? Ist die Kabarettszene eher etwas für die, jetzt groß gesagt, die Studierten?
Das sagt man
und
so.
Und Belesenen?
Ne? Das sagt man so. Und dass Kabarett dann eben politischer ist. Ich glaube, dass es immer zu großen Teilen eine Eigendefinition ist. Also ob Leute sich als Comedians betrachten oder nicht. Ich freue mich ja immer sehr über Inhalt. Ich freue mich aber auch darüber, lachen zu können. Ne? Also ich finde, ich bin kein großer Fan von Comedy, für mich persönlich. Also ich würde bei den wenigsten Comedians würde ich mir denken, oder gucke ich mir jetzt den ganzen Abend an.
Gibt es einen Comedian, wo du denken würdest, da guckst du dir einen Abend an?
Ja, auf jeden
Wer
Fall.
Wer ist das zum Beispiel?
Thorsten Sträter, den ich auch privat sehr gerne mag und der einfach unendlich lustig ist und total toll. Und ich glaube, er würde von sich selber nicht sagen, dass er irgendwas anderes als ein Comedian ist. Ich weiß es aber nicht, aber er ist ja nun auch zum Beispiel Autor. Also aber er
ist auch sehr
ja
tiefsinnig schon, ne? Also ich würde jetzt mal, er ist tiefsinniger als ein Kristall, würde ich jetzt mal sagen.
Naja, gut, aber okay, wenn du jetzt Comedy als Kristall definierst, dann mag ich keine Comedy.
Ist das nicht Comedy, was Kristall macht?
Doch, bestimmt auch, aber ich meine, wenn du es darauf beschränkst, dann kann ich auch sehr viel klarer sagen, dann mag ich keine Comedy.
Ja, okay.
So, aber wenn man jetzt sagt, es können auch andere Leute, die einfach lustige Sachen machen, die jetzt nicht unbedingt politisch sind, das nennt man dann Comedy von mir aus, dann kannst du Thorsten Sträter doch dazu zählen und der ist einfach ein toller und sehr lustiger Mensch und
also mein Empfinden
das kann ich mir auch 2 oder 3 Stunden abends sehr gut anhören und sehr viel lachen.
Mein Empfinden ist so ein bisschen, dass je älter die Comedians und Comedienne, wie gendert man das?
Comedians heißt ja, das dann, glaube ich.
Werden, desto reich und auch nachhaltiger wird das Programm auch von den Themen her. Also so eine Caroline Kebekus zum Beispiel, die würde ich heutzutage fast schon in die Kabarett-Ecke mit zumindest reinstellen. Mhm. Viel, viel mehr, als man das früher jemals für möglich gehalten hätte. Würdest du mir da zustimmen? Weil wäre man ja auch wieder so ein bisschen bei meiner kleinen These zu sagen, dass die Welt jeden Tag ein Stückchen besser wird, eben weil die Leute älter, klüger und auch nachhaltiger in all dem werden, was sie tun. Hoffentlich.
Also in dieser zweiten, in der ersten, weiß ich nicht, bei Caroline Kebekus, ja, die ist, da würde ich gar nicht unbedingt ich würde sie gar nicht unbedingt in eine Schublade reinstecken wollen. Warum auch? Hat sie gar nicht verdient. Mhm. So, ne? Sie ist ja toll. Aber ob Menschen immer besser werden, je älter sie werden, da weiß ich es nicht so recht.
Wieso?
Ich finde das zu pauschal. Also ich finde zugleich dieses alten Bashing immer völlig doof.
Nee, aber, ich meine das Gegenteil. Ich werde ja auch jeden Tag klüger, weil ich sehe, dass die jüngeren Generationen die Dinge einfach besser und schneller anpacken und mir beibringen, dass ich bestimmte Dinge, die ich vermeintlich schon immer so gemacht habe, vielleicht gar nicht mehr so machen müsste oder gar sollte.
Ja, aber da bist du ja nicht unbedingt repräsentativ. Also es gibt ja auch die Menschen, die älter werden und dann überhaupt gar keine Lust haben, sich von jüngeren Generationen überhaupt noch irgendwas sagen zu lassen. Also ich denke manchmal so, wir kommen ja auf die Welt und wir lernen die Welt, so wie sie zu dem Zeitpunkt ist. Wir kriegen sie beigebracht. Mhm. Und wir kriegen dann eben auch eine gewisse Sicht auf die Welt beigebracht. Zum Beispiel Mädchen tragen rosa, Jungs tragen blau und die Welt. Und Mädchen lassen sich von Jungs tragen oder gar nicht. Ne?
Mädchen lassen was?
Lassen sich dann von Jungs tragen oder gar nicht.
So und auf den Händen tragen, meinst du?
Ja.
Also auch, kann ja auch romantisch sein. Ich trage dich auf den Händen.
Ich meinte das jetzt aber als Bild nicht nur für tatsächlich das physische Ach so, auf okay. Händen tragen. Und dann haben wir die Welt irgendwann gelernt und halten uns eventuell für sehr klug. Und dann haben wir uns in der Welt, so wie sie ist, vielleicht ganz gut eingerichtet. Und dann kommen plötzlich neue Leute nach, die, als wir die Welt gelernt haben, noch Babys waren. Und plötzlich sind die erwachsen und sagen uns, hey Leute, warum guckt ihr eigentlich nicht aufs Klima und die Umwelt? Warum achtet ihr eigentlich nicht auf geschlechtergerechte Sprache? Warum muss ich eigentlich jetzt kochen, nur weil ich die Frau bin? Warum habt ihr anderen Frauen uns diese Rechte nicht erkämpft? Warum eigentlich nicht? Und das ist ja furchtbar nervig. Und ich glaube, dass das ein großes Teil des Problems auch ist, dass Leute, die eben jetzt nicht mehr 20 sind, nicht dumm sind, nicht, ne? Die können klug sein, aber auch nicht unbedingt bereit, sich die Welt nochmal erklären zu lassen von Leuten, die sie immer noch ein bisschen als Babys betrachten. Das heißt, das, was du Klugheit nennst, ist in deinem Fall dann, was ja sehr ehrenwert ist, eine Offenheit für Neues und eine Bereitschaft, immer noch dazu zu lernen. Und wie gesagt, ich wollte das gerade sagen, ich bin absolut gegen dieses alten Bashing, ne? So, ach, alte Leute haben doch eh keine Ahnung, sind alle irgendwie senil und weiß ich nicht, finde ich völlig unangebracht. Ich finde insgesamt nicht gut, wie wir mit den Alten in unserer Gesellschaft umgehen, vor allem den ganz Alten.
Wer sind denn die Alten? Wo fängt das an?
Vor allem den ganz Alten, die wir dann in Heime abschieben, aber lass mich nur kurz den Gedanken zu Ende führen. Das finde ich nicht gut, aber es ist ein Phänomen, das existiert, dass Leute, die sich einmal in dieser Welt eingerichtet haben und die einmal dann vielleicht auch gedanklich ein bisschen bequemer werden und ein bisschen sturer werden und keine Lust haben, sich die Welt nochmal erklären zu lassen, dass die eben nicht offen für das Neue sind. Und deswegen weiß ich eben auch nicht sicher, ob die heute 20-Jährigen die Welt in 20, 30, 40 Jahren dann immer noch besser machen oder ob sie dann, ne, ob sie dann nicht auch so bequem werden. Und das ist aber eine große Frage. Und ich habe eben im Grunde auf die Frage ja schon geantwortet mit dem, ja, ich habe Hoffnung für unsere Gesellschaft, weil wenn ich sie nicht hätte, könnte ich auch diesen Beruf nicht machen. Ich habe da schon Hoffnung für. Ich glaube ja an das Gute im Menschen. Ich glaube, dass es nicht alleine ist im Menschen, aber dass es doch existiert.
Ich bringe meinen Gästen immer ein kleines Gastgeschenk mit. Und das habe ich natürlich mir auch bei dir nicht nehmen lassen. Und du stehst ja auf Poesie. Und es gibt von der wunderbaren Marke, wir kennen sie alle, die kleinen gelben Heftchen, die Reklamheftchen. Gibt es ein Gedichtband für jeden einzelnen Monat? Und da wir im Monat Mai sind und du ja nach München fährst, dachte ich mir, bringe ich dir den Mai mit. So, und das ist mein Geschenk an dich. Und es gibt ein Gedicht da drin, habe ich geguckt, ich glaube auf Seite 83, von dem ich dachte, dass es zumindest von der Überschrift her zu dir passen könnte. Vielleicht magst du mal schauen. Ja, ich dachte mir, der Postillon, eine sehr große Satire-Zeitung, auf der einen.
Schreibt man den nicht anders, als er hier drin steht?
Schreibt man anders. Ich wusste, dass du das sagen wirst.
Oh, olle Klugscheißerin,
oder? Das war mir wirklich klar. Ich hätte alles darauf gewettet und Gott sei Dank hast du es auch gesagt. Und das war meine Verbindung zu dir, dass ich dachte, vielleicht ist diese Sammlung vom Wonnemonat Mai an Poesie genau richtig für dich.
Ach, wie schön. Vielen Dank.
Hast du mal drüber nachgedacht, ein Poesiealbum zu schreiben? Also ein Gedichteband?
Ich habe ja ein Gedichteband geschrieben.
Nee, aber ich meine jetzt nicht aus den Hasskommentaren in die Liebeslyrik, sondern so richtig, nochmal komplett.
Ah, findest du das nicht richtig?
Doch, ja? Doch, finde ich. Ich merke schon, ich habe irgendwo noch die Goldwaage, ich finde sie nur gerade nicht.
Nee, ich merke schon, du findest also meine Gedichte jetzt keine richtige Lyrik. Mhm.
Dafür müsste ich wissen, was Lyrik ist. Hast du da eine Definition für mich?
Nee, ich stimme dir ja zu.
Ach so, gut.
Nein, aber was meinst du mit, also dass ich einfach sozusagen die Hasskommentare oder die Zitate, auf die ich mich beziehe, nicht dazu schreibe, sondern nur Gedichte.
Genau.
Ah, bisher nicht, nee.
Weil ich finde, das gefühlt gibt es das kaum noch. Gefühlt.
Ja, ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass es kein breites Publikum dafür gibt. Also ich bin ja ein bisschen verwundert auch, dass überhaupt Leute das lesen bei mir.
Wie bitte?
Dass es überhaupt Leute lesen bei mir und zu diesen Auftritten kommen, aber...
Ach, Jetzt stapelst du aber tief.
Naja, nee, ja, nicht, dass überhaupt welche kommen, aber es ist schon im, wie ich finde, sehr schönen Sinne erstaunlich, dass das so ist. Dass ich auf der Bühne nicht nur, aber auch den Leuten Gedichte vorlese und die dann Spaß haben. Wie verrückt ist das denn?
Definitiv. Und vor allem, wir sagen es immer wieder, aber es ist ja nach wie vor immer noch aktuell sagen zu dürfen, gerade in diesen Zeiten, die ja trotz alledem immer mal wieder ein bisschen herausfordernd und schwierig sind. Ganz zum Schluss, liebe Sarah, weil die Zeit hier tatsächlich mal wieder wie in der Bahn vergangen ist, habe ich diesen Fragebogen von Marcel Proust. Und mein Gast darf immer einmal Stopp sagen, wo ich mit meinem Kugelschreiber stehen bleibe. Und diese Frage wäre dann die letzte Frage für
heute.
Ich
habe Angst.
Das ist ja keine Frage.
Stopp.
So, das ist eine sehr schöne Frage. Ihre Helden in der Wirklichkeit.
Ich bin gegen Heldenverehrung.
Ich mag dich.
Nein, du hasst mich, weil ich keine ordentlichen Antworten gebe.
Also Hass ist dann wirklich ein sehr schweres Wort. Aber ich dachte, ich habe das schon gesehen. Bei Michel Abdoulaye, bei Pierre M. Krause. Die haben dir immer was angeboten und du hast es denen sehr schwer gemacht. Du konntest das nicht einfach annehmen, sondern du hast das bei der veganen Mettwurst hast du gesagt, die schmeckt ja eigentlich zu sehr nach Fleisch. Die Coca-Cola, die dir Pierre an, die ging nicht, weil du keinen Zucker nimmst. Ja. Die Frage hier ist jetzt blöd, weil was wäre richtig gewesen?
Nein, es ist doch gut. Ich habe eine Antwort gegeben.
Okay.
Ich habe eine, was schon was ist, weil ich bin.
Ihre Helden der Wirklichkeit ist deine Antwort?
Ich bin gegen Heldenverehrung.
Okay, das ist deine Antwort.
Natürlich ist das meine Antwort.
Gut, okay. Und warum? Das interessiert mich jetzt.
Ach, ich glaube, dass die wenigsten Menschen das verdient haben, im positiven wie im negativen Sinne. Ich glaube, dass es gar kein schöner Zustand ist, Heldin oder Held sein zu müssen.
Meinst du nicht?
Nein, glaube ich wirklich nicht.
Ist doch toll, verehrt zu werden oder als Idol von jemandem zu sein.
Weißt du was, das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, die Menschen unterschätzen wahnsinnig Begegnungen auf Augenhöhe. Begegnungen auf Augenhöhe sind das Beste, was es gibt auf der Welt.
Aber kann man mit einem Helden nicht auf Augenhöhe?
Naja, ich glaube, dass du als Heldin oder als Held, dass dir das dann nicht mehr so häufig passiert. Und ich glaube, dass das nicht gut ist für dich und für deinen Charakter und für dein Wohlbefinden. Und ich bin wirklich sehr für Begegnungen auf Augenhöhe.
Okay, dann beschließe ich dieses Interview, wollte ich schon sagen, diesen Podcast mit nicht heldenhaften Worten, sondern damit, dass du hältst, was du versprichst. Also die Authentizität, die ich von dir erwartet habe, die hast du dir tatsächlich auf die Strecke gebracht. Mieses Wortspiel zum Schluss. Und möchte ganz herzlich danken, liebe Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast, auf dem Weg nach München, dich mit uns hier in der Deutschen Bahn zu treffen. Und das letzte Wort gehört natürlich dir. Falls du noch irgendetwas hast, dann hast du jetzt die Möglichkeit, das rauszuhauen.
Haben Sie noch irgendwelche letzten Worte, die Sie sprechen möchten? Nein, vielen Dank. Ich hatte viel Spaß.
Das freut mich sehr. Und dieser Podcast ist jetzt natürlich überall dort zu hören. Richtig. Wo es Podcasts gibt, wenn ihr schon dabei seid, abonniert sehr gerne diesen Podcast oder lasst ein paar Kommentare drunter. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Ganz herzlichen Dank, liebe Sarah.
Danke auch.
Das war die Folge mit Sarah und ich habe ja anfangs schon gesagt, dass es ein bisschen politischer werden könnte. Ich hoffe, es hat euch trotzdem genauso gut gefallen wie mir und ihr könnt es nicht abwarten, wenn die nächste Folge unterwegs mitkommt. Und hier eine wunderbare Überraschung für uns alle. Die nächste Folge kommt nicht erst in 14, sondern bereits in 7 Tagen. Dann mit Johannes Oerding. Der ist nämlich auf der schnellsten Tour Deutschlands unterwegs. Wir haben uns da einfach mal rangeheftet. Und was da alles so abgeht, ob wir gesungen haben und wenn ja, worüber, hört ihr in der nächsten Folge unterwegs mit Johannes Oerding. Ach ja, und mir.